Blätter-Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Mein Name ist Karin Gothe und ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Sonderpodcast. Heute geht es um den 7. Oktober. Vor einem Jahr hat die Hamas ein schreckliches Massaker im Süden Israels verübt. Albrecht von Lucke und Jens Balzer diskutieren in diesem Sonderpodcast fast eine Stunde lang darüber, wie die intellektuelle Linke mit diesem Ereignis umgegangen ist und noch immer umgeht. In diesen Tagen jährt sich der 7. Oktober zum ersten Mal, der Tag des Hamas-Massakers im Süden Israels, bei dem 1200 jüdische Zivilisten bestialisch umgebracht wurden. Dieser Tag war eine Zäsur, nicht nur für die Nahostpolitik, nicht nur für Juden, die mit einer neuen Welle von Antisemitismus konfrontiert sind, sondern auch für viele Intellektuelle, die sich fragen, wo eigentlich die Linke aktuell steht. Zwei davon sitzen heute hier in unserem Podcaststudio. Der Blätterredakteur Rechts- und Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke und Jens Balzer, Journalist, Philosoph und Buchautor, um dessen neuen Essay es heute gehen soll.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, liebe Karin.
Toll, dass ihr beide gekommen seid. Ich freue mich schon auf eure Diskussion. Lieber Jens, der Titel deines Textes in den Blättern heißt Ein Jahr, 7. Oktober, ist die woke Linke noch zu retten? Was hat dich dazu bewogen, diesen Text zu schreiben?
Es ist eigentlich war das erstmal ein Versuch einer persönlichen Klärung. Das hatte auch so was Selbsttherapeutisches. Also ich war irgendwie, ich bin nach immer noch wirklich, und ich war wirklich am 7. Oktober, nicht nur alle Menschen, die guten Willens sind, verstört von dem, was da passiert ist in der Negev-Wüste, sondern vor allem auch dann verstört und befremdet und entsetzt von den Reaktionen vieler Woker, Progressiver, Linker, auch die Reaktionen aus dem Kulturbetrieb, ich mich irgendwie zugehörig fühle, aus den sich als progressiv verstehenden Subkulturen, da kam erst gar nichts, gerade auch aus Kreisen, wo man sonst immer sehr, sehr auskunftsfreudig und sehr statementfreudig ist. Und dann ging es tatsächlich sehr schnell, noch am Wochenende begannen dann die ersten Lobpreisungen dieser heroischen Befreiungsaktion der Hamas als legitimer Arm mit der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen dann irgendwie auch gerechtfertigt und legitimiert wurde. Und das setzte sich sofort, gerade unter Leuten, die vorher besonders woke, sensibel, aware gegenüber dem Schmerz des anderen, wie man so sagt, gewesen sind nach eigener Definition. Da herrschte erst klirrende Kälte und dann wirklich ein Ausbruch, eine Eskalation antisemitischen Hasses, der mich, gerade weil das eine Szene war, der ich mich selber eigentlich immer zugehörig gefühlt habe, die mich wirklich nachhaltig verstört hat. So, und damit habe ich irgendwie ein paar Wochen dran rumgeknabbert und auch dann wirklich so, wie man so sagte, so Doomscrolling betrieben. Und irgendwann saß ich mal nachts auf der Terrasse, trank Rotwein, guckte in die Finsternis und dachte, ich muss das jetzt irgendwie aufschreiben, mal versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Insofern ist aus diesem persönlichen selbsttherapeutischen Ansatz, also der Versuch zu verstehen, wie konnte es dazu kommen und was bleibt und wie gehen wir damit um, dass sich da eine Szene wirklich in einen moralischen Bankrott begeben hat.
Aber dass die Linken oder dass in der Linken antisemitische Tendenzen immer schon da waren, das ist ja eigentlich nicht neu. Hat dich das wirklich so geschockt?
Das ist eine, können wir auch drüber reden heute, eine lange Geschichte des linken Antisemitismus, selbstverständlich. Man erkennt natürlich auch viel wieder, wenn man die Geschichte der Linken schon seit einer Weile verfolgt. Kommt einem ja doch einiges bekannt vor von dem. Und man hatte natürlich, sagen wir gerade auch so in der Clubkultur und Popkultur, das ist ja auch so ein Territorium, in dem ich mich auch noch viel bewegt habe, dass ich über auch irgendwie in historischer Perspektive geschrieben habe, natürlich immer schon seit einer ganzen Weile irgendwie die Konjunktur, das so eine, zumindest Sympathien für die BDS-Kampagne, also den Boykott Israels, israelischer Künstler und Künstlerinnen und Wissenschaftler etc. Ich hätte trotzdem gedacht, dass selbst scharfe Israel-Kritiker, von denen es ja auch in der Linken zu Recht viele gibt, also ich meine, das fand er mir ein halbes Jahr vorher große Demonstrationen gegen Netanyahu, es gibt genug Gründe, die israelische Politik zu kritisieren, dass selbst scharfe Israel-Kritiker nach so einem Ereignis wie dem 7. Oktober einfach mal innehalten und sich fragen, ob diese, sagen wir mal, einseitig anti-israelische Perspektive auf diesen Konflikt wirklich richtig war irgendwie und was da eigentlich passiert ist mit der Hamas an diesem Tag und was die Hamas da getan hat. Und genau das ist nicht passiert. Es ist sogar sehr schnell, also es hat diese Stimmen gegeben, natürlich, also das ist jetzt irgendwie, das ist auch zu pauschalierend irgendwie, aber ich hatte doch sehr stark den Eindruck, dass man möglichst so lange geschwiegen hat, wie sich die Ereignisse nicht in das eigene Raster einordnen ließen, also nämlich Palästinenser immer Opfer, Juden immer Täter. Und dann tatsächlich irgendwie auch in einer für mich völlig unvorstellbaren Weise dann auch irgendwie die sexualisierte Gewalt an diesem Tag geleugnet hat, in feministischen Kreisen. Irgendwie die, teilweise
Judith Butler hat das gemacht, ne? Ganz öffentlich.
Judith Butler hat das gemacht, irgendwie, aber es haben auch viele, auch viele subkulturelle Kreise. Also man verfolgt das ja so, es gab irgendwie, also, ich nenne nur ein Beispiel, irgendwie, also viele feministische Gruppen, mit denen ich sehr sympathisiere, die also das, die in der Affäre Till Lindemann irgendwie sehr, sehr tätig geworden sind und auch die MeToo-Debatte nochmal vorangetrieben haben, und viele von den Akteurinnen, die jetzt nicht so super prominent sind, irgendwie, aber die auch viel bewegt haben, solidarisierten sich nach dem 7. Oktober mit der Hamas. Und es ist mir wirklich völlig, völlig unbegreiflich, wie auch gerade so ein feministisches Bewusstsein nicht verstehen kann, dass die Hamas der Arm einer islamistischen Internationale ist, die nun wirklich gegen alles steht, wogegen Feministinnen kämpfen.
Die Kritiker der Strömung, die du ja benennst, die Strömung, die du wirklich meinst, ist die Woke-Linke. Und das ist ja das eigentlich Interessante. Einer, der dich ja selber als diverse Linke, als eine Anti-68er-Linke, du hast es ja früher oft in anderen Texten auch beschrieben, durchaus zugehörig fühlst. Man atmet, der Text atmet auch die Empörung noch deines sofortigen Empfindens. Die anderen Stimmen, gerade auch im innerjüdischen Diskurs, gab es. Wir können nachher ja noch, wir haben im selben Heft Chaida Ben-Habib, wir sprechen vielleicht auch noch kurz über sie, die bei uns auch kommt. Man muss auch eins dazu sagen, wir haben auch in demselben Heft und zum selben Datum, das ist wichtig, es zu benennen, wir haben ja nicht nur deinen Text, der sich mit der Linken auseinandersetzt und mit der israelkritischen, wir haben auch einen Text von Richard C. Schneider, der sehr hart auch mit der israelischen Politik ins Gericht geht. Wir müssen natürlich auch das bilanzieren, aber deinen Text finde ich so ungemein stark, weil er diesen Konflikt aufmacht und nach den Ursachen fragt, die eine Judith Butler, gerade eine Judith Butler aus einer Woken-Tradition der Achtsamkeit, des Nicht-Identitären, des Nicht-Essentialistischen in einer Situation des Hamas-Überfalls in eine essentialistische Richtung kippen lässt. Und man muss ja das Spannende ist ja dann auch, dass du in der Lage bist, gegen Butler mit Butler zu denken. Das macht das Originelle aus. Und ich finde das so interessant, vielleicht kannst du es nochmal deutlich machen. Es ist einerseits Tariq Ali, den benennst du auch. Das ist die alte antikolonialistische Linke, Alt-68er. Da ist es natürlich auch denkbar, unempfindbar, wenn er sofort die Hamas belobigt als antikolonialistisches Phänomen. Aber dann kommt eben die Woke-Linke dazu. Und an der arbeitest du dich ab. Und ich finde es so interessant, mit dem Anspruch eigentlich Butler gegen Butler zu retten.
Naja, das gehört auch nochmal zum selbsttherapeutischen Wissen, zur Selbstvergewissung, weil das natürlich irgendwie auch jetzt auf der intellektuellen Ebene viele Denker und Denkerinnen sind, die mich mitgeprägt haben. Und das ist natürlich irgendwie, also seit Mitte der 80er Jahre, seit ich irgendwie Philosophie lese und studiert habe und Theorie lese, irgendwie war natürlich gerade der Dekonstruktivismus, die Gender Studies, der Postkolonismus der 80er und 90er Jahre, sagen wir mal, der postmoderne Postkolonismus, das sind für mich ganz wesentliche intellektuelle Prägungen gewesen. Und die Frage war dann irgendwie, wie konnte es jetzt so weit kommen, dass eine sagen wir mal, intellektuelle Bewegung, die sich mal, hast du schon gesagt, so dem Nicht-Identischen, dem Hybriden, dem Diversen verschrieben hatte, dass die jetzt Schwarz-Weiß-Schemata adaptiert, die dann auf einen Konflikt wie den Nahostkonflikt gelegt werden, wo völlig klar ist, wer zur Seite der Täter und wer zur Seite der Opfer geht. Und dazwischen gibt es auch keine Grautöne, und wo auch völlig klar ist, wer, und das ist wirklich ein Begriff, der auf diesen dann auch irgendwie auf den Demonstrationen, irgendwie auf diesen Pro-Palästina-Demonstrationen in den sozialen Netzwerken viel kursierte, wer auf der richtigen Seite der Geschichte steht.
Also wir sind, sag mir, wo du stehst.
Es gibt eine Strömung der postkolonialen Theorie, die sich, sagen wir mal, abgewandt hat von dem, woher das mal kam in den 80er, 90er Jahren, also von der Dekonstruktion von auch so Race-Identitäten, also generell von der Dekonstruktion des identitären Denkens zurückgewandt hat, irgendwie in identitäre Gegenüberstellung von Schwarz und Weiß. Die wesentliche Trennung in der Gesellschaft ist along the color line, wie das W.E.B. de Bois mal gesagt hat, und das dann aber überträgt auf Konflikte, auf die das gar nicht passt. So, das heißt, es wird dann übertragen auf den Konflikt im Nahen Osten irgendwie, und dementsprechend sind dann jüdische Menschen als Weiße markiert und die Palästinenser als Schwarze oder eben als indigenes Volk, das dann dem jüdischen Siedlerkolonialismus ausgesetzt worden ist. Und das ist natürlich irgendwie eine Deutung, die mit dem, was tatsächlich irgendwie da passiert ist, wie es zur Gründung des Staates Israel gekommen ist, überhaupt nicht übereinstimmt. Und wenn man auch nur ein einziges Mal selber in Israel gewesen ist, dann weiß man irgendwie, dass die jüdische Bevölkerung da irgendwie alles Mögliche ist, irgendwie aber nicht durchgehend weiß. Also das ist wirklich völlig absurd. Trotzdem, aber diese Schematik hat irgendwie eine Wirkmächtigkeit, die es irgendwie jetzt dann den, sagen wir mal, Aktivisten ermöglicht, sich auf die richtige Seite zu gesellen, nämlich auf die Seite der Opfer.
Ja, und das Spannende, dann versuchst du deutlich zu machen, erstmal, was war das wirkliche nicht-identitäre Denken bei Butler? Und assoziierst nochmal, das finde ich bemerkenswert, diese Form der Auflösung von Identität mit der kritischen Theorie. Kommst sogar zu einem Sprung und sagst, eigentlich findet man Ähnlichkeiten bei Badu und unserem Mitherausgeber Jürgen Habermas. Das finde ich ganz originell, weil natürlich dieser Sprung, du hast es so wunderbar beschrieben, eines Mannes wie du, der aus eigentlich eher der dekonstruktivistischen Tradition kommt, plötzlich, der sagt so, wir finden diskurstheoretische Auflösung von Identitätsphänomenen in der Vorstellung, der Diskurs muss den anderen immer gleichsam anerkennen. Das liegt sehr nah, aber wie bist du zu dem Gedanken gekommen?
Nee, aber das ist ja bei Habermas eigentlich von vornherein angelegt. Also gerade so in den frühesten Schriften zu dem, was dann später mal Diskursethik heißen würde, ist ja die Anerkennung des anderen, aber auch der Kampf um Anerkennung. Ja, also was diese
Peter Honeck noch macht.
Genau, das ist alles da schon drin enthalten. Ich habe da noch einen kurzen Schlenker machen darf, um auf deine Frage zu antworten. Ich habe das, mein Interesse in diesem Essay war zunächst zum einen, wie ich schon mehrfach sagte, meine Verstörung zu tun, aber zum anderen auch nochmal zu gucken, worüber reden wir eigentlich genau, wenn wir über die Wokeness reden und wenn wir auch dann natürlich über Postkolonialismus und über Gender Studies reden und über Dekonstruktion und über das Nicht-Identische in der, in der Theorie irgendwie. Und das gab natürlich sofort, das gehört ja auch zur Geschichte dazu, und nach dem 7. Oktober eine breite Front konservativer bis reaktionärer Stimmen, die, also wir haben es ja schon immer gewusst, jetzt können wir den ganzen Quatsch endlich mal abschaffen, weil die haben sich ja alle als Antisemiten entpuppt. Wir dann so, ne, defund Postkolonialism irgendwie und löst die Gender Studies auf, dann hat man ja, ne, da sind sich dann irgendwie konservative Feuilletonisten irgendwie auf eine sehr unbehagliche Weise auch sehr einig mit der AfD. Also die würde es ja am liebsten auch alles abschaffen. So, das heißt, irgendwie meine Frage war so, selbst, was genau ist jetzt der Kern dessen, was doch zu retten wäre an emanzipatorischem Gehalt der Wokeness, also auch nach dem moralischen Bankrott vieler ihrer Protagonisten. Und dann habe ich mal versucht, irgendwie eine Geschichte, wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Der kommt aus der afroamerikanischen Emanzipationsgeschichte, also lässt sich zurückverfolgen in den Blues der 1930er Jahre und reicht dann bis, ne, wird dann aktualisiert von einer R&B-Sängerin Erika Badu, von die dann den Slogan liefert, unbewusst oder ohne dass sie es irgendwie beabsichtigt hätte, für die Black Lives Matter-Bewegung. Eine lange Geschichte des emanzipatorischen Denkens, die sich damit verbindet. Und eigentlich, wenn man sich mal die Formulierung nochmal ansieht, in denen Vogue dann Wokeness vorkommt, also einfach Wachsamkeit für eigene Diskriminierung, für die Diskriminierung von anderen, ist es ja erstmal nichts anderes irgendwie als Wachsamkeit dafür, dass alle Menschen ohne diskriminiert zu werden an Debatten teilnehmen können und so sichtbar und hörbar werden, unabhängig von ihrer ethnischen, sexuellen, wie auch immer, Identität, Herkunft. Ich finde das nett, dass du das originell findest, aber das ist doch letztlich nichts anderes als das, was Habermas in der Diskursethik dann formuliert hat. Es geht darum, dass alle, die von einem bestimmten Diskurs betroffen sind, irgendwie gleichermaßen sich einbringen können. Das ist ihm dann tatsächlich immer vorgeworfen worden, dass er das nicht richtig ausformuliert hat, aber er hat also es gibt sowohl in seinen frühen Schriften als auch jetzt in dem vorletzten Bändchen über die liberative Demokratie, es muss uns darum gehen, eine Infrastruktur herzustellen dafür, dass alle Menschen gleichermaßen sichtbar und hörbar sind und sich beteiligen können. Und das Woke-Denken zielt ja eigentlich nur auf die Herstellung dieser Infrastruktur, wenn man es richtig versteht. Also wie gestalten wir die Diskurse so, dass sie wirklich so divers sind, wie die Welt ist und dass die Hemmnisse der Gewalt, die Habermas ja auch beschreibt, irgendwie möglichst so weit abgebaut werden, dass sie uns bei den Debatten nicht mehr stören. Und wenn wir das mal so, jetzt gewissermaßen irgendwie so die afroamerikanische Idee von Wokeness und Habermas miteinander zusammendenken, dann sind wir im Grunde erstmal beim Programm der liberalen Demokratie oder auch des ganz klassischen, wenn man jetzt in den 68er schon erwähnt, irgendwie des klassischen antiautoritären Denkens. Also wir wollen uns von keinen Autoritäten behemmen lassen, von keinen Diskursregeln, die imperativisch festgesetzt werden, sondern das alles, was zählt, ist die Freiheit des Diskurses und dann eben letztlich der, wie es dann bei Habermas heißt, zwanglose Zwang des besseren
Arguments. Ja, aber ich glaube, es ist mehr und das finde ich das Spannende. Ich meine, ich musste deswegen so schmunzeln, weil du in gewisser Weise den Großkonflikt der 80er Jahre Dekonstruktion versus Habermas quasi ein Stück weit auflöst. Das war ja eine richtige Schlachtanordnung. Hat Habermas auch ein Stück weit danach aufgelöst. Er ist ja gewissermaßen nicht zum Friedensschluss, aber der große Streit Habermas versus Derrida hat sich ja dann später ein Stück weit gelegt. Da würde Habermas im Nachhinein auch im Zweifel sagen, ich war auch zu polemisch, ich habe da zu viel Auflösung von Vernunft gesehen. Das war ja der große Streit. Ja. Du, und ich glaube, es gibt noch eine andere Wurzel, ja, Kommunikation, Vernunft. Es gibt aber eine tiefer liegende Wurzel und die führt dann auch gleich zu Butler. Es gibt, und das wird bei Habermas mittlerweile immer stärker deutlich, jetzt gerade hat er einen Text auch nochmal zu Siegfried Unselt geschrieben, 100. Geburtstag von Siegfried Unselt. Habermas stellt sich mehr und mehr in eine Tradition der Prägung und des Sachwalters jüdischen unterdrückten Denkens. Und beim jüdischen Denken ist ja genau die Vorstellung des Nicht-Identitären angelegt. Wir haben das auch in einem großen Text von Sheila Ben-Habib, der bei uns zufälligerweise im selben Heft kommt, ihre Adorno-Lecture. Ja. Adorno und die Utopie der Nicht-Identität. Und dieser Gedanke, den übrigens Butler, und das ist das ja eigentlich perverse, in einer jetzt überspitzten Weise vertritt, es darf keine Identitäten geben, weil das Jüdische in ihrer Vorstellung als eine, jetzt dann auch vor allem eine Diaspora-Vorstellung, nie sich mit Identität gemein machen darf, ist die das Nicht-Identitäre und damit letztlich die Verneinung von etwas wie Geronnenem. Das ist bei Adorno sicherlich auch in vielen Teilen angelegt. Und hier, Ben-Habib bringt das in ihrem Text ja auch so wunderbar zum Ausdruck, hegelianisch, wenn sie sagt, das Verständnis von Freiheit ist bei sich selbst sein können im Anderen. Und dieses ständige, auch bei Buber, ich und der andere, das hat Habermas, glaube ich, auch sehr stark sich in der Tradition über, so ungeheuer geprägt durch Adorno, später durch Scholem, Gershon Scholem, das hat er sich sehr, sehr zu eigen gemacht. Und ich finde das deshalb so spannend, dass es eigentlich auch ein innerjüdischer Konflikt ist. Und den buchstabierst du ja in deinem Stück auch aus, weil du dann sagst, und das ist ja die eigentliche Quintessenz der Schärfe deiner Kritik an Butler, Ben-Habib ist die Kritikerin von Butler in dem Diskurs der letzten Jahre und des letzten Jahres sehr genau gewesen. Sie hat ja Kritik genau geübt an der ungeheuren Israel-Härte in der Kritik von ohne dass Ben-Habib jetzt im neuen Text nicht auch sehr Israel kritisiert. Es ist ja im Jahr ein Jahr sehr viel passiert. Sie kritisiert natürlich die, das muss man immer deutlich sagen, die Politik von Netanyahu, aber sie geht da hart mit Butler ins Gericht, weil Butler letztlich, und das finde ich das ungemein starke, wo du zukommst, das Nicht-Identitäre essentialisiert. Mhm. Sie sagt letztlich, es darf überhaupt nichts irgendwie Identitäres geben. Und damit wird sie zu einer absoluten Kritikerin Israels und akzeptiert nur das Nicht-Identitäre der Diaspora, des Diaspora-Judentums. Der Konflikt war immer angelegt, aber das ist natürlich in einer solchen Härte. Und dann kommt die Ironie dazu, dass sie dann projiziert und verteidigt das Identitäre der Hamas. Und das ist doch eigentlich die eigene Quintessenz, dass du das in der Schärfe dann kritisierst und sagst, dagegen müssen wir die originäre Butler, das Originäre ja, auch, ja, das finde ich das wahnsinnig Originelle deines Textes und das macht ihn, finde ich, so stark.
Ja, das ist richtig, sicher auch irgendwie ein innerjüdischer Konflikt. Es ist aber auch irgendwie ein Konflikt, der in dem, was ich mal so postmoderne Theorie generell nennen würde, angelegt ist. Natürlich hat die postmoderne Theorie, das ist ja selbstverständlich, also
starke jüdische Anteile.
Von Derrida schon gesprochen, irgendwie Sarah Kaufmann, also viele, also starke jüdische Anteile gehabt, irgendwie. Man kann da zweierlei Entwicklungen beobachten. Zum einen, wir haben gerade schon über diesen Manichäismus gesprochen, also über das Schwarz-Weiß-Denken, along the Colorline, das denn jetzt irgendwie auf ganz viele Konflikte in der Welt irgendwie aufgefropft wird, irgendwie, zu denen das gar nicht passt. Und das heißt, es gibt da einen Rückzug ins Identitäre. So, ne? Also wenn man sich dann nochmal eine weitere Theoretikerin ins Spiel zu bringen, Gayatri Spivak anschaut, wie er in den 80ern mal so den Begriff des strategischen Essentialismus geprägt hat. Also wir müssen in einer Welt, wo Identität herrscht, brauchen wir Identitäten als Kampfmittel. So, das war aber immer klar, so dass sobald irgendwie wir gesiegt haben, müssen wir unsere Identitäten wieder dekonstruieren. Da ist das Strategische einfach jetzt vergessen worden. Da gibt es also wirklich eine Ausbreitung des identitären Denkens, die auch sowohl begrifflich als auch in der politischen und philosophischen Praxis irgendwie vor allem auf Verhärtung setzt und auf Segmentierung und auf Polarisierung. Und das andere ist dann tatsächlich der Denkweg von Butler, der uns führt von einer Dekonstruktion von Identitäten, das ja dann auch irgendwie in Büchern wie Gender Trouble und Bodies That Mattered, muss man mal zu sagen, die für mich als Student damals wahnsinnig erhellend, geradezu erleuchtend gewesen sind. So, und die natürlich auch irgendwie Dinge, jetzt von Habermas die Rede war, Dinge auf die Agenda gebracht hat, die bei Habermas nicht vorkommen. Also man kann, feministische Kritik kann an seinen Universalismus jederzeit anschließen, aber die Sache selbst hat ihn eigentlich, sagen wir ehrlich, nicht weiter interessiert. Ja. So, das war natürlich irgendwie auch erstmal eine Diskurserweiterung, die ungeheuer interessant war. So, und das dann aber, wenn man auch Butlers Schriften, also schon in den Nullerjahren weiterverfolgt, ist dann irgendwie diese Idee der, so, dass Geschlechtliche immer nicht identisch ist und alles, was für Identität sorgt, ist halt irgendwie durch Wiederholung erzeugt irgendwie oder durch Performance erzeugt irgendwie. Man kann das aber jederzeit wieder dekonstruieren und sollte das auch tun. So. Und das Gleiche versucht sie dann irgendwie auf die jüdische Existenz zu übertragen. Mhm. Und da ist dann, du hast es schon gesagt, irgendwie der Gedanke der Diaspora, also der Jude ist immer derjenige, der von sich selber getrennt ist, dadurch, dass er irgendwie immer mit anderen zusammen ist und sich immer auf andere einlassen muss. So. Und das heißt aber dann im Umkehrschluss, und das ist für mich auch erstaunlich, weil natürlich auch in der feministischen Bewegung der Gedanke des Safe Space immer so eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber das heißt, jüdische Menschen, die sich ein sicheres Territorium, nämlich einen eigenen Staat wünschen und dorthin gehen, um der Jahrhunderte, Jahrtausende alten weltweiten antisemitischen Diskriminierung zu entkommen. Diese Menschen werden dann deswegen als, ja, man muss es schon so sagen, also als unechte Juden oder als, mit so einem heideggerschen Terminus, als seinsvergessene Juden von Butler betrachtet. Und das heißt, dass der Staat Israel die Juden von sich selber entfremdet.
Genau.
Und um diese Entfremdung zu beenden, ist dann offensichtlich jedes Mittel recht und sei es sogar irgendwie durch die Hamas.
Ich würde sagen, es wird abgeblendet. Es wird in gewisser Weise abgeblendet, weil letztlich das Judentum auf die Essenz des Nicht-Identitären festgeschrieben wird.
Ja.
Und das ist ja das Tolle, du schreibst es genau in dem, sag ich, dein eigener Begriff, es ist eine Essentialisierung des Nicht-Essentiellen.
Ja.
Mit den Folgekosten, dass den Juden genau das abgesprochen, du sagst es, einen Ort zu haben.
Ja.
Damit werden sie in gewisser Weise von einer Jüdin, und das ist ja der innerjüdische Konflikt, die einen sagen, wir brauchen diesen Ort, weil genau ortlos gemacht zu werden, dazu führt, dass das Judentum in allem, was quasi dann verschwörungstheoretisch im luftleeren Raum stattfindet, ob im Bolschewismus, ja, so war die NS-Ideologie, die haben keinen Ort, das sind die sowohl den Bolschewismus machen, den Kapitalismus, sie beherrschen alles, sie sind das untergründig nicht Verortete. Darauf wird durch Butler gewissermaßen das Judentum festgeschrieben. Mhm. Und damit wird eine Verortung unmöglich gemacht. Und das knüpft, das finde ich auch ungemein anregend bei dir, in dem Text, der löst eben so viele Assoziationen aus. Es geht einher mit einer ganz fatalen, doppelten Identifikationswilligkeit einerseits der Deutschen, denn bei uns gibt es ja auch nach 45 eine Identitätsschwäche. Du fragst ja auch danach, muss man nicht einem Volk dann doch eine Möglichkeit zu einer gewissen Identifikation lassen? Mhm. Also gegen Butler gedacht, gibt es nicht, gerade wenn jetzt mal auf das Judentum zurück, auf Israel, braucht man nicht vielleicht eine gewisse Subjektivität, um sich nicht aufzulösen und um nicht ständig auf diese Weise angreifbar gemacht zu werden? Und da scheint mir ein Link zu bestehen, auch zum deutschen Unverorteten. Du bist ja auch Experte der ganzen linken Tradition, hast ein Buch, weiß nicht, fängst du mit den 70ern an oder fängst du so? Die ganze 70er Jahre, 80er, 90er Jahre der Deutschen sind natürlich erklärbar aus der Heimatlosigkeit einer Linken, die selber nicht recht wusste, wo ihr eigener Identitätskern ist und darüber immer Projektionen gemacht hat. Jetzt ist es die Hamas, früher war es der Vietcong, es waren die Sandinistas. Also sie hat sich immer projiziert auf andere Identitäten, die sie gerne dann als Vorbild genommen hat. Ich meine auch aus einer gewissen eigenen Identitätsschwäche. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, diese Anfrage, die das Israel-Phänomen uns stellt, es gibt natürlich ein Affront gegen eine Linke, die selber für sich, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit, eine Identität herauszubilden. Deswegen auch immer die Unmöglichkeit, ein gewisses Verhältnis zu Deutschland zu finden. Ja? Der Habermasische Verfassungsrat ist ja auch eine Annäherung an einen Patriotismus, aus der Schwierigkeit, die wir alle kennen.
Ja,
ja. Aber umso mehr ist es natürlich bizarr, wenn man jetzt gerade Israel diese Option.
Ja, aber das war doch jetzt in der westdeutschen Linken irgendwie schon seit den späten 60ern.
Natürlich,
also
natürlich.
Meine, es gab diese kurze Phase der auch westdeutschen Linken Sympathie mit dem jungen Staat Israel. Ne?
Genau.
Da wurde vor allem so die Kibbutzim irgendwie im Fokus und man hielt das für ein sozialistisches Experiment irgendwie. Und seit dem Sechstagekrieg ist es doch irgendwie offensichtlich so, dass irgendwie da die Sympathien vollständig erloschen sind. Da haben wir wurzelt auch die Geschichte der, Joschka Fischer war ja nun irgendwie auch schon in den 70er Jahren auf diesen PLO-Kongressen. Es gibt auch irgendwie in den Subkulturen der 70er Jahre, da habe ich auch drüber geschrieben, diese Faszination mit dem Palästinensertuch.
Natürlich.
Ja, du hast recht, aber das muss man zweierlei sagen. Zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich so, das kann man auch historisch zeigen, dass die 68er-Linke in der Kritik am NS und an der Elterngeneration, es ging denen tatsächlich nie um die Juden, nie um Israel. Es ging um die Kritik an ihren Eltern. Das hat ja nur Wolfgang Kraushaar ausführlich drüber geschrieben, wenn man sich so die antisemitischen Undercurrents in der RAF und bei Ulrike Meinhof irgendwie und etc. irgendwie ansieht. So, das ist wirklich, lässt einem bis heute das Blut in den Adern gefrieren. Irgendwie. Und auch irgendwie wieder irgendwie der Anschlag 72 in München bejubelt wurde in diesem Pamphlet. So, das, ist wirklich sehr, das ist nun wirklich sehr alt. Eine lange, auch in antiimperialistischen Gruppen, eine lange antisemitische Tradition, die jetzt natürlich nochmal neu reaktualisiert wird. Auch jetzt konkret nach dem 7. Oktober, wenn man sich diese ganzen Pamphlete durchliest. Und das macht einem, also es macht mir auch wirklich Angst, weil man jetzt gerade, wir sprechen jetzt gerade nach dem Farbanschlag auf das Haus von Joe Cialo, dem Berliner Kultursenator, so, das ist, kann man sagen, das ist nur ein Farbanschlag, aber es ist da ist ja, ganz, ist jemand, jemand ganz, ganz sichtlich als Feind markiert worden.
Denk mal an die Hamas-Markierung, muss man mal deutlich sagen, ja, denk mal an die Hamas-Markierung während der Besetzung der Humboldt-Uni.
Also es wird da jetzt irgendwie, also man sieht, wie sich eine Szene radikalisiert, deren Pamphlete mich jetzt tatsächlich schon länger irgendwie an die Texte von Meinhof von 72 natürlich. Die Polizisten sind
Schweine
natürlich, darf geschossen werden. So, das ist das eine. Zum anderen ist das, was hier jetzt nochmal, was man auch in den 70ern schon beobachten kann, ist, und gerade wenn man sich so das Popkulturelle ansieht, also Arafat als Popkulturheld der 70er, ich habe mal geschrieben, für die Linke war Arafat der Winnetou. Also es war gewissermaßen so der edle Wilde, der hat sich ja auch so also ähnlich inszeniert, auf dem Hoch zu Pferde absolut. Und mit dem Palästinensertuch. Damit wurden die Palästinenser symbolisch aufgeladen als indigenes Volk und die Faszination der Linken mit dem, wie auch immer, was die Sandinistas etc. schon und ich meine, die Konflikte, für die man sich engagierte, konnten ja gar nicht weit genug weg sein von einem selber. So. Und Hauptsache, es waren irgendwelche vermeintlich authentischen, vorzivilisierten Völker, die jetzt irgendwie von Kolonisatoren bedrängt und entrechtet wurden. Diese und das finde ich dann auch, wenn man sich nochmal die Tiefenstruktur der Theorieverschiebung der letzten 10, 20 Jahre in der postkolonialen Theorie ansieht, dann gehört dazu, dass dieser Begriff des Indigenen plötzlich auch wieder so stark geworden ist. Und zwar weit über die Beschäftigung mit echten indigenen Völkern hinaus, also auch über Konflikte, in denen der Begriff irgendwie Sinn machen würde, sondern es wird jetzt alles Mögliche zum Indigenen erklärt, weil darin auch zum einen sowas wie eine vorzivilisatorische Identität steckt. Also man kann kulturelle Identität nochmal aktualisieren. So, und man kann sie setzen gegen eine, wie auch immer, kosmopolitische Moderne, die das Indigene dann bedroht und zersetzt und entrechtet. Irgendwie. Und da haben wir dann tatsächlich auch nochmal das Kosmopolitische gegen das Blutbodenscholle. Absolut. Und das ist ja jetzt wiederum auch eine alte antisemitische Trope. Ne?
Ja, ja.
Also dass das Jüdische gleichgesetzt wird mit der alles
der authentische,
auflösende Moderne.
Ne? Ja, ja, absolut, das ist es. Und ich meine, ich finde es nur so spannend und das ist, finde ich, doch den Konflikt, den du am Ende machst. Der Umschlag, ich nenne es mal die Dialektik des Nicht-Essentiellen, schlägt bei Butler dann um in eine Essentialisierung dieses Denkens und spricht damit gleichsam denen, die ja auch darum ringen, eine gewisse Identität zu finden. Die Möglichkeit, das zu tun, wenn es nicht gerade die Projektion auf die Hamas ist oder die Legitimation. Ja, ja. Und für mich ist die Frage auch ganz aktuell für uns. Ich meine, Deutschland ist ja natürlich geschichtlich bedingt ein hochkompliziertes Gemeinwesen. So, und die Linke hatte ja auch immer eine Schwierigkeit, ein irgendwie gerades Verhältnis zu Deutschland zu finden. Ist selbstverständlich. Deswegen ist sie, wie du es beschrieben hast, in die verschiedenen, nennen wir es mal, Ersatzidentitäten gesprungen. Die Frage, die doch aufgeworfen ist, wie findet man ein vernünftiges, eben kommunikatives Verhältnis zu der eigenen Identität auch, das in der Lage ist, dieses Bedürfnis, gerade vielleicht sogar maßnehmend an Israel, nicht in den Übersteigerungen, nicht in den Nationalismen, aber ein normales Verhältnis zu finden, so dass man nicht willens ist, nur das Nicht-Essentielle zu akzeptieren. Mhm. Das, finde ich, ist eine Frage, die bei dir wahnsinnig ausgelöst wird und die auch die Frage aufwirft, was muss man einem Volk wie Israel konzedieren, auch in Verteidigung gerade, um einen Ort zu haben, natürlich bei harter Kritik an dem, wie die Politik unter Netanyahu laufen ist, aber sich gleichsam lösend von der Vorstellung, nur das absolut Nicht-Identitäre ist das Akzeptable. Das führt dann dazu zu sagen, letztlich ist nur die Auflösung, wie es eben dann Butler radikal betreibt, jedenfalls des Jüdischen, ist das Akzeptable. Damit ist die Identität Israels letztlich negiert. Das ist ja der eigentliche Kern auch des Streits
in der Hartlos. Ja, ja. Ja? Ja, ja, aber es hat eben, ich glaube, man kann es nicht so universalisieren, pauschalieren, sagen, wie du es gerade getan hast, oder musst du nochmal einen dialektischen Dreh einziehen. Und zwar der dialektische Dreh ist ja, dass in dem Moment, wo Butler das sagt, er kauft sie willentlich, diese Essentialisierung des Nicht-Essentiellen damit, dass sie einer politischen Gruppe, nämlich dem fundamentalistischen Islam, irgendwie als Waffenbrüder und Schwestern bezeichnet. Ja. So, ne? Also ich meine, wenn man die, wie sie es ja nun mehrfach getan hat, irgendwie die Hamas als Teil der globalen linken Befreiungsbewegung nimmt, das ist ja nun tatsächlich ein politisches System, das eben ganz klar aufs Essentialistische setzt und aufs autoritäre Denken. Das ist allem entgegengesetzt, wofür man als feministische, wie auch immer, antiautoritär oder dekonstruktivistisch denkende Intellektuelle, wofür man da stehen könnte. Das gilt, diese Essentialisierung des Nicht-Essentiellen gilt ausschließlich für das jüdische Volk.
Genau.
Und auf der anderen Seite irgendwie wird dafür alles in Kauf genommen. Und dann sind wir so bei so Fragen, wie konnte es dazu kommen, dass sich irgendwie, das ist so ein Frankreich-Vorreiter, der Islamo-Geschießen, irgendwie so, wie konnte es dazu kommen, irgendwie, dass sich eine sich als aus der postmodernen Linken kommende Theorie irgendwie dann fraternisiert mit dem fundamentalistischen Islam.
Aber du hast es ein bisschen, deswegen finde ich die Übertragung so wahnsinnig spannend, du hast es eben ein bisschen, und das macht es doch so paradox, auch mit Blick auf die heimatlose Linke in Deutschland.
Ja, ja.
Das ist doch das Spannende. Wir haben doch das gleiche Phänomen. Hochgradige Identifikationsbereitschaft, Akzeptanz von Essentialismus, Identifikation, falschen Universalismen, würde hier Benner mit dem Begriff sagen, Nation, Nationalismus in allen anderen Regionen, bei gleichzeitiger Inabredestellung in Deutschland. Ja. Die Antideutschen, die wir in ihrer Blüte nicht mehr haben, waren genau Inbegriff dessen. Und die große Frage ist für mich, steckt darin nicht immer auch eine ungeheure Verunsicherung gegenüber dem eigenen natürlich dahinter? Und sind wir nicht an dem Punkt, wo, das ist ja auch ein Weg, den die Linke gegangen ist. Habermas ist ja auch Teil dieses Schritts. Verfassungspatriotismus war ein Annäherungsbegriff, um zu sagen, wir kommen in ein vernünftiges, rationales, nie wieder Blut und Boden, genau wie du es gerade in Abgrenzung von den Essentialisierungen, wir kommen in ein vernünftiges Verhältnis zur deutschen Nation. Die Naivität von 2006, das Fahneschwenken bei dem Sommermärchen. Du guckst auch schon, erschrocken. Ich war auch sehr, gebe ich sofort zu. Ja, wir sind gleichermaßen zu Zweifel geprägt. Ich war hoch irritiert, aber jetzt sage ich auch Folgendes. Mich irritierte die Naivität, wie die plötzlich alle fahnenschwenkend liefen. Mich irritierte übrigens auch, wie die Fahne hinten quasi als Arschgeweih, so mal böse. Also, so, die hingen da hinten am Hintern. Das war ja wirklich eine Nivellierung. War mir auch zuwider, weil ich dachte, also das ist ja auch ein Symbol. Übrigens, die Fahne, wie wir beide wissen, ist es eine Fahne, die Bewegung des Freien, des demokratischen Deutschlands war. 1848, das war Schwarz-Rot-Gold. Also es war gleichermaßen Geringschätzung, Banalisierung, aber es war auch die Bereitschaft, in ziemlich naiver Weise mit umzugehen. Mittlerweile finden sich diese Deutschlandfahnen wieder ziemlich ausschließlich auf AfD-Demonstrationen. Höcke hat diese Fahne in ganz cleverer Weise irgendwann auch instrumentalisiert. Er sagte, könnt ihr euch erinnern, es war eine Talkshow, da trat er plötzlich auf und legte die Deutschlandfahne, kann sich erinnern, über den Stuhl. So, ein Aufschrei. Jedenfalls hat er diese Fahne in einem enormen Maße für sich reklamiert. Und hat damit ein eigentlich demokratisches Symbol einer sehr skeptischen Linken natürlich wieder ein Stück weit auch enteignet. Sie weht wieder ein Stück weit sehr stark auf den Veranstaltungen prima der AfD. Und das, finde ich, ist eine Anfrage an uns. Wie kommt man, und dann denk an die Antideutschen, denk an die Antifa. Es gibt natürlich, es ist historisch begründet, es gibt aber meiner Meinung nach immer auch eine Abwehr demokratischer Symbole. Ich sage es ausdrücklich, demokratische Symbole aus einer Ich-Schwäche, aus einer ausgesprochenen Verunsicherung. Und darüber die Identifikation mit anderen Essentialismen, aber die uns gerade in der jetzigen Zeit wieder ein Stück weit in die Defensive geraten lassen. Weil ich habe ein Problem damit, dass diese demokratischen Symbole sich alle massiv von der Rechten angeeignet werden. Und du siehst es, wenn du so Helden wie Maxi Krah, Popstars der neuen Rechten siehst, die arbeiten mit all diesen Symbolen. Und wir haben, glaube ich, immer das Problem, dass wir eine gewisse Schwäche auch haben. Und die ist gar nicht so weit von der Batttaschen. Weil wir eine gewisse Nicht-Identität oder ein Nicht-Essentialismus vielleicht ein Stück weit verabsolutieren. Und damit manche Symbole den anderen überlassen. Brauchen wir nicht eher eine integristische, eine integrierende, verfassungspatriotische, klar, aber trotzdem die verschiedenen, diversen Anteile in eine Vorstellung von Deutschtum überführende Tradition, anstatt einer sich immer weiter aufsplittende. Also die AfD läuft gleichsam mit Deutschland fahren, schreit aber im Osten Ostdeutschland, Ost, Ost, Ostdeutschland. Wir haben gewisse Aufsplitterungen von Multikulturalität, auch von Essentialisierung in Westdeutschland beispielsweise, wo eine islamistische Tradition beispielsweise das Kalifat herbeiwünscht. Und wir haben einen Teil von Türken, die sich im Zweifel weit mehr Erdogan zugehörig fühlen als einer deutschen Nation. Und das sind Phänomene, wo ich leider das Problem habe, das habe ich den Eindruck, resultiert natürlich aus einer nachvollziehbaren Identitätsschwäche auch der Deutschen, weil wir diese Geschichte haben. Die Erblast bleibt uns, aber daraus erwächst ein gewisses Problem. Ja, dieses Problem haben die Amerikaner nie in dem Maße gehabt. Der Melting Pot war in der Lage, vieles zu assemblieren und zusammenzuführen. Das ist ein Stück weit unser Problem und dadurch überlassen wir in einer merkwürdigen Weise denen, die radikal essentialistisch auftreten. Unter anderem der AfD, ein Feld, was uns momentan massiv auf die Füße fällt.
Ja, aber wenn man das nochmal historisch fluchtet, dann ist es doch so, also nochmal auf Habermas zurückzukommen, also das, die Ausrufung der postnationalen Konstellation.
Mhm, genau.
Das ist natürlich auch ein, das Erbe der Theorie der 80er Jahre. Mhm. Ne? Das ist nochmal so der letzte Stand irgendwie so des Westdeutschen. Natürlich, wenn man aus unserer Generation kommt, dann dachte man doch irgendwie, wir haben jetzt alles das, was an wie auch immer, nationalistischen oder auch politischen oder eben auch gerade metaphysischen, religiösen Autoritäten irgendwie unsere Diskurse beeinflusst, also die negativen Universalien, wie das Sheila Ben Habib in ihrem Text in den Blättern auch sagt, irgendwie in Fortschreibung von Adorno, das haben wir doch jetzt alles überwunden. So, und jetzt können wir uns doch unsere Identitäten so erschaffen, wie sie uns angemessen sind, ohne uns jetzt zu sagen, ich bin nicht Deutsch, sondern ich gehöre zu einer bestimmten Subkultur, das definiert mich so. Ne? Oder ich bestimme mein Geschlecht so und so. Oder ich habe eine ethnische oder nationale Bindestrich-Identität. Ne? Das ist mir so 90er große Jahre, die Kanaksprach entdeckt wurde. Also ne? Deutsche, die halt irgendwie anders sind irgendwie als die Deutschen, die ihre Familiengeschichte in die letzten 300 Jahre ins gleiche Dorf zurückverfolgen können. Also das ganze Anerkenntnis der Migration. Und so. Und das finde ich nach wie vor eine Befreiung. Ich finde das auch nicht Ausdruck einer Ich-Schwäche, wie du das gerade formuliert hast, sondern ich glaube, das ist irgendwie das Ergebnis einer Befreiung von dogmatischen Denken oder von dogmatischen Festsetzungen. So. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass als wir Westlinken damit gerade fertig waren mit der Nation, fiel die Mauer. Und damit konnte ja nun wirklich keiner was anfangen. Ich weiß noch, ich war irgendwie 20, saß irgendwie 89 irgendwie vorm Fernseher. Kohl war in Leipzig und davor hielten sie schon, wir sind ein Volk irgendwie und die schwarz-rot-goldenen Fahnen hoch. Und da dachte man so, oh Gott, jetzt haben wir jetzt kommt das alles wieder mit der Wiedervereinigung, irgendwie, die ja schon schwante, irgendwie, also dieses ganze nationalistische Denken. So. Und natürlich, wozu führt es? Es führte unter anderem auch zu den rassistischen Pogromen irgendwie in den 90er Jahren. Irgendwie. Also es führte irgendwie, also das ist irgendwie ein nationalistisches Denken, irgendwie, dessen Erbe wir jetzt gerade beobachten irgendwie, und das, wie ich nach wie vor finde, irgendwie intellektuell in jeder Hinsicht bekämpft werden muss. So.
Weißt du, da bin ich ganz anders geprägt, Jens. Ich glaube, du sprichst, das merkt man dann eben auch sehr stark, du sprichst da wirklich aus einer linken, sehr viel linkeren Tradition, aus der ich komme. Ich bin Oktober 89 nach Berlin gekommen. Ich stand am 9. November auf der Mauer, war ein gewissermaßen für mich quasi auch enorm prägender Moment, und ich stand sprachlos, wie wir alle, wie Ochs vom Berg. Ja, ja. Gerade die Linke hätte natürlich in Kreuzberg sich nie für möglich gehalten, dass die Mauer fällt. Ich wohnte schon da nicht in Kreuzberg, ich wohnte da in Schlachtensee, weit entfernt, gleiches Studentendorf, wo Dutsch gewohnt. Also ich war in dem Sinne durchaus sehr, sehr offen. Ich war da in dem Sinne viel weniger links geprägt, als du es wahrscheinlich in der Zeit warst. Und in dem Sinne war diese Normalisierung, sage ich ganz bewusst, etwas, wo Habermas natürlich tatsächlich einen ganz anderen Standpunkt vertrat. Und wie viele natürlich bundesrepublikanische Linke kam die große Angst, jetzt wächst wieder was zusammen, ja, was wir eigentlich überwunden hatten. Eben nicht, wie wir die Brand und andere es waren. Da war ich weit näher dran. Für mich war das die Normalisierung eines Zustandes, den ich als unnormal, aus meiner eher konservativen Prägung, ja, ich war kein linkes Elternhaus. Und ich war bei der Bundeswehr auch gewesen. Das heißt, für mich war das ein Akt einer Normalisierung aus einer absolut perversen Situation. Mhm. Und ich würde auch wirklich die Frage oder die Vermutung anstellen, so sehr Habermas, ich spreche ihn ja auch am Sohn, dann ab und zu, man kann ja auch seine Texte nur lesen, er ist natürlich zutiefst frustriert. Die Hoffnung natürlich, dass das transformiert wird in ein Europa, das natürlich dann auch eher postnationalen Zuschnitts wird, das aber dann in der Lage ist, vielleicht dann eben doch die Nation weiter unter sich gedeihen zu lassen. Das war übrigens auch die große Auseinandersetzung mit Streeck, wo Habermas ja nicht noch damals vielleicht so festhaltend sein würde, sondern die Vorstellung hat, das ist vereinbar. Das ist ihm natürlich in einer großen Frustration flöten gegangen. Aber ich würde annehmen, diese Vorstellung, wir halten an der Postnationalität fest, in der Wahrnehmung, dass die Nationen ja weiter existent bleiben. Und dass sie notwendigerweise jetzt nicht mehr so aufgelöst werden. Wir erleben es ja gegenwärtig. Ja, ein Europa der Auflösung ist Geschichte. Wir müssen uns dem Zustand ja irgendwo auch stellen. Das führt mich zu dem Punkt, dass man sich doch die Frage stellen muss, laufen wir nicht Gefahr, etwas einer anderen und viel, viel reaktionäreren Seite zu überlassen, wenn wir die Realitäten existierender Nationen ein Stück weit in einer, ich will das gar nicht Identifikation nennen, es geht mir nicht um Identifikation, aber Anerkennung, schlichte Anerkennung, dass eine Nation erstmal Dinge mit sich bringt, die im normalen Empfinden oder Empfinden der meisten existieren und in die wir uns nicht quasi postnational dekonstruierend oder letztlich nicht essentialistisch in eine andere Ebene erstmal beamen müssen.
Ja? Lass mich noch kurz den Gedanken zu Ende führen, den ich eben angefangen hatte, oder die Traditionslinie zu Ende erzählen. Und dann, also das, natürlich ist das Denken des Postnationalen auch ein sehr westdeutsches Denken. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den man unbedingt noch erwähnen muss. Ein sehr westdeutsches Denken gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich dann irgendwie, als ich Ende der 90er nach Berlin kam und dann als im Feuilleton der Berliner Zeitung als Redakteur anfing. Und damals waren wir ja noch irgendwie zur Hälfte aus den Westimporten, die dann so von der FAZ oder wie ich von der Zeit kamen irgendwie. Und dann auch Ostberliner Intellektuellen, die aus dieser alten Ostberliner Wohin kamen. Und ich dachte, okay, wir sind ja jetzt alle Linke irgendwie. Und worüber wir uns gar nicht verständigen konnten, war der Begriff der Nation. Mhm. Weil die Ostberliner linken Intellektuellen einen ausgesprochen emphatischen Nationenbegriff hatten. Ich erinnere dann Christoph Hein, als er mal kurz die Intendanz des Deutschen Theaters übernehmen sollte, wollte daraus ein deutsches Nationaltheater machen, wo sich mir damals die Haare zu Berge aufstellten. Mhm. Das Nationaltheater, was soll denn das sein? Wir haben doch die ganze Welt, die uns Theater schenkt. Warum muss es ein Nationaltheater sein? So, und das ist natürlich, ich glaube, wir haben in Deutschland nochmal speziell sehr, sehr unterschiedliche Traditionslinien des Umgangs mit dem Nationalen und mit nationaler Symbolik und mit nationalen Geschichten, die nochmal dadurch verkompliziert ist, dass irgendwie das Land irgendwie so lange getrennt war und sich dann auch irgendwie die Linke oder die sich als emanzipatorisch verstehenden Kräfte irgendwie auseinanderentwickelt haben. Und wir haben jetzt unter den Bedingungen der postkolonialen Diskurse eigentlich natürlich auch, ich meine, das Denken der Diaspora aus der postmodernen Postkolonietheorie, also von so Stuart Hall und Edward Glisson, irgendwie war ja auch sehr emphatisch, ging sehr emphatisch irgendwie auf die Globalisierung als so, das ist jetzt die ganze Welt wird kreolisch. Das mal bei Glisson mal hieß. Also, alle Grenzen verschwinden. Und wir haben natürlich gemerkt, Globalisierung heißt nicht, dass alle Grenzen verschwinden. Und das heißt unter anderem deswegen, also es ist auch irgendwie eine linke Enttäuschung mit der Globalisierung. Also die Euphorie der 90er Jahre und der Glaube, dass man postnational ist, gründete ja auch in der Perspektive, dass die ganze Welt jetzt, dass die Geschichte zu Ende ist.
Die
eine Welt ist. Mhm. Und seit sich herausstellt, dass das nun überhaupt nicht, Steffen Mau, der hier auch schon zu Gast war, mit seinem, also sehr, sehr eindrucksvoll nachgewiesen, es gab in den 90er Jahren mehr Grenzen als in den 80er Jahren. Das heißt, und jetzt gibt es daraus eine Enttäuschung, dann aber auch, entsteht jetzt auch in der postkolonialen Theorie, in der Linken dann irgendwie so ein Rücksturz in Identitätsvorstellungen. Wir haben ja nie so viel über nationale Identitäten geredet wie in den letzten Jahren, irgendwie gerade auch in der Linken, sonst wäre es ja völlig undenkbar, oder auch über ethnische Identitäten, sonst wäre ja auch völlig undenkbar, dass jüdische Menschen, die in Berlin irgendeine Straße langlaufen, irgendwie dann antisemitisch angegriffen werden als Protest gegen die Politik des Staates Israel. Also das geht ja nur, wenn man so gleichsetzt Menschen mit ihren Menschen mit Staaten gleichsetzt. Irgendwie so. Und das ist ich würde immer sagen, ich verstehe, was du meinst. Ich habe aber im Gegenteil gerade eher das Gefühl, dass die Linke, hoffe ich verstehe dich da nicht falsch, aber dann sonst korrigiere mich. Ich glaube, die Linke braucht jetzt nicht mehr identitäres Denken oder ein entspannteres Verhältnis zu identitären Schemata, wie zum Beispiel nationalen Zuordnungen oder Nationalstaaten. Sondern sie braucht eher ein kritischeres Verhältnis zur Identität.
Sehe ich tatsächlich, sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich in dem Punkt wirklich anders. Ich sage dir, mein Hauptproblem besteht darin, und ich erlebe das übrigens bei vielen Vorträgen oder wo ich auch immer mit jungen Menschen spreche, meinem Eindruck nach, und das scheint mir auch ein Erbe einer Verneinung eines, ich nenne es mal sogar so gewagt, eines aufgeklärten, nenne es verfassungspatriotischen Patriotismus, ist ein Tribalismus der Linken. Und das weißt du doch besser als ich und als jeder andere im Zweifel. Und das ist ein Problem.
Ja, natürlich.
Wenn ein Land tribalistisch...
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ja, aber pass auf. Ja,
das ist doch auch identitäres Denken.
Da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja, sicherlich. Nur, der tribalistische Essentialismus ist begründet in der Unfähigkeit, sich einem stärker verfassungspatriotischen National- oder Gemeinwesen zuzugehörig zu fühlen. Weil wir die integrativen Kräfte beispielsweise der Vereinigten Staaten nicht haben, in denen sich alle dann doch eben als Amerikaner verstehen, wird uns dieses Feld jetzt aufgerollt, im Osten, du sagst es ja selber, weit stärker noch. Und es ist ein Problem auch nach innen. Wenn ich zum Beispiel erlebe, ich bin in der Republik unterwegs und ich erlebe zum Beispiel, was wir auch gerade in dem verfluchten Migrationsdiskurs zum Teil gar nicht zur Sprache bringen, dass wir Menschen diversester Art haben, die wir aber viel stärker als Deutsche, als Teil unseres Gemeinwesens auch ansprechen müssen. Eben nicht nur wie Ostdeutsche. Ich finde auch, deswegen habe ich immer gesagt, dritte Generation Ost beispielsweise. Ja, Intellektuelle, die haben Eltern, die sind mal im Osten groß geworden und begreifen jetzt dritte Generation. Jetzt schreien die alle die Rechten. Die haben das übernommen. Wir sind Ost, Ost, Ost. Das hörst du in jedem Stadion. So, das sind alles so. Aber wir haben das gleiche Problem, dass wir beispielsweise, und das ist ein großes Defizit der Linken, dass wir die in weiten Teilen aus einer multikulturellen Gesellschaft kommend, junge Türkinnen, junge Araber, was auch immer, dass wir sie nicht offensiv als Teil einer deutschen, nicht nur westdeutschen, sondern einer deutschen Gemeinschaft darstellen. Das ist ein Problem. Und sie werden damit ein Stück weit nicht integrativ sichtbar gemacht. Und da glaube ich, müsste Deutschland, zum Teil wird es gemacht, ja, es werden öffentliche Vereidigungen. Das sind Dinge, meine ich, wo man schon deutlich machen kann, nicht mit einem, du weißt ja, wie ich das meine, nicht mit einem Blut- und Boden-Essentialismus, darum geht es nicht, aber man muss einem Essentialismus des immer kleineren, ja, auch bei diesen Segregationsbestrebungen. Ne? Denk dran, die Begeisterung für die Katalanen oder irgendwas. Es gab ja im Linken immer eine Begeisterung für die kleineren, nicht, es darf bloß nie national sein.
Und für die IRA.
Genau das. Und das haben wir natürlich auch aus der Verhaltenen, die ich immer verstehe. Keiner, ich würde bis heute nicht, ist doch klar, ich laufe doch bis heute nicht mit der Deutschland fahren durch die Gegend. Aber trotzdem würde ich sagen, es resultiert der Essentialismus der immer kleineren Einheiten aus dem immer noch, und es wird immer kompliziert bleibenden Verhältnis, sollte aber das ein Stück weit dieses Feld der Rechten überlässt. Und das halte ich für ein Problem.
Aber wenn es so wäre, dann würde sich ja der Tribalismus auf Deutschland beschränken, und das ist ja nicht der Fall.
Und den gibt es überall, also das weiß ich.
Du hast gerade gesagt, in Amerika ist das anders, alle betrachten sich als Amerikaner. Das würde ich jetzt auch schon mal prinzipiell bezweifeln, weil ich glaube nicht, also dass die lange Geschichte der rassistischen Diskriminierung und der Post-Sklaverei-Gesellschaften ja nicht dazu führt, dass sich alle als Amerikaner betrachten sollen. Jedenfalls ist es ja so, dass diese tribalistische Variante der Identitätspolitik ja im Grunde auch aus den USA importiert worden ist. Das ist ja erstmal kein deutsches Phänomen, und die Tatsache, dass solche identitären Verhärtungen dann auch in die Theorie eingezogen sind, das sind alles erstmal Importe aus französischer Theorie, die in den USA in die USA importiert worden ist und die dann
gar nicht. Also lieber Jens, du bist Theoriefex, du bist natürlich ein Kenner jeder Theorie. Natürlich ist es bei uns anders. Ich meine, wir haben eine absolute eigene Geschichte, und das würdest du bei Habermas nun beispielhaft in all seinen Texten lesen können, die natürlich nicht und zuallererst auch logischerweise aus unserer Holocaust-Verantwortung erklärbar ist. Das ist doch die Geschichte unserer Linken. Diese eigene ungeheure Schuldgeschichte, aus der wir ja auch nicht rauskommen. Keiner will das. Ist übrigens ein Riesenproblem, da werden wir noch Jahre und Jahrzehnte mit zu tun haben. Wie kriegen wir überhaupt diese Verarbeitungsgeschichte in die jüngeren Generationen einer viel diverseren Gesellschaft überhaupt transportiert? Und das meine ich, das hat auch damit zu tun, dass wir ein anderes Verständnis für Gemeinsamkeit in Deutschland schaffen. Auch Verantwortlichkeit. Und die Flucht aus der deutschen Identität, die ja auch enorm belastend ist, ist natürlich eine urdeutsche Geschichte, die in dieser Art und Weise, das erklärt übrigens auch unser Verhältnis zum Militär im Gegensatz. Ich meine, ich war dieses Jahr in London. Wir haben doch überhaupt eine Kultur des Heroismus nie gehabt, logischerweise. Weil unsere Heroen militärischer Art nun alle im Zweiten Weltkrieg, spätestens im Ersten fing es schon an, natürlich genau ins Gegenteil übergefallen sind. Du musst in London nur durch die Stadt gehen und siehst ein heroisches Krieger, denk mal nach dem anderen. Und in den USA genauso, weil sie eine andere.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir uns widersprechen, aber ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge. Genau. Und ich glaube, das, worüber du in den letzten Minuten gesprochen hast, stellt den Fokus zu eng. Ich glaube, wir haben was wir jetzt gerade betrachten, oder das ist, worum es mir auch in meinem Essay und auch in dem Text für die Blätter geht, mir das ist zu verstehen,
wie das jetzt, ist ein anderes
wie jetzt gewissermaßen so das woke Denken aus der Feier des Hybriden ins Identitär. Ja. Da kommen wir nicht weiter, wenn wir den Blick verengen auf die Geschichte der deutschen Linken und auf die deutsche Geschichte, wie ich auch generell immer fand, mir das so diese ganze Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Nahostkonflikt um, irgendwie als Teil der deutschen Erinnerungskultur irgendwie zu verrechnen, irgendwie so. Ich glaube, damit kommen wir wirklich nicht weiter. So.
Das war nicht mein Interesse.
Ich
fände auch ganz gut, wenn wir nochmal einen Bogen schlagen könnten, tatsächlich.
Ich möchte noch einen Satz sagen. Wir können gerne mal für eine weitere Stunde zur Geschichte der deutschen Linken treffen, aber ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, hat natürlich zu tun, auch mit der Geschichte der westdeutschen Linken. Deswegen habe ich dann eben schon mal die Ostdeutschen ins Spiel gebracht. Ich glaube, es ist komplizierter, und ich glaube, es ist jetzt auch so, dass wir uns in einer Situation befinden, wo die Erfahrung der deutschen Linken, die Tradition der deutschen Linken eine Rolle unter vielen spielt in der politischen Konstellation, über die wir gerade reden.
Sie ist uns, und ich gebe dir natürlich völlig recht. Ich sage gleich, was ich gemacht habe. Du hast einen so anregenden Text geschrieben, den ich natürlich gleichsam instrumentalisiert habe, um ihn auf ein anderes Feld zu führen. Da hast du völlig recht, da bin ich ganz bei dir. Und deswegen, ich habe das jetzt abgelöst, weil es mich so anregte und ich mich fragte, ist nicht etwas drin, was speziell für uns als Teil eines deutsch-linksliberalen Diskurses hochrelevant ist. Aber ich gebe dir völlig recht, das ist nicht der Kern deines Themas. Du hast ja auch manche anderen Bezüge. Ich habe die deutsche linke Geschichte immer sehr als eine wahrgenommen, die nicht so leicht einzuordnen ist in eine Tradition der globalen Linken. Ich habe sie immer sehr stark mit der deutschen Erblast
behaftet. Ja, das ist auch sicher richtig.
Und das würde bei Habermas und gerade dieser Tradition, die du ja in Stellung bringst, absolut der Fall sein. Historiker schreit schon fast als ein spätes Phänomen. Mit 68 beginnt. Es gab immer die Sonderheit, und ich glaube, sie wirkt zum Teil bis heute nach und ist auch insofern Aufgabe für uns und gerade für uns in einer Situation, wo wir eine Ausbreitung von Rechts erleben, die es in dieser Defensive für Linke oder Liberale in der Geschichte lange nicht gegeben hat. Also bei 38% ja, ja. Rechtswählern unter den Jugendlichen von 18 bis 24 interessiert mich das halt. Aber du hast völlig recht, ich habe da ein bisschen das auf ein anderes Feld transportiert und es wäre ein anderes
Thema. Ich glaube, du hast völlig recht mit allem. Ich glaube nur, dass wir, sagen wir so wir Deutschen Linken nicht mehr allein zu Hause sind. So, und das, mhm. dass auch ganz, ganz, ganz viele Diskurse, die wir uns angeeignet haben mhm. oder die mit unseren auch dann irgendwie konfligieren, mir dann gerade irgendwie von einer bestimmten Bedeutung sind, mhm. die wir nicht erfassen, wenn wir das zum einen auf die Geschichte der deutschen Linken zurückrechnen und zum anderen auf die wie auch immer deutsche Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Es gibt natürlich eine besondere deutsche Verantwortung. Es gibt nur halt auch so ein Narrativ, das sagt irgendwie so, die Deutschen sehen das so, weil sie Deutsche sind. Ja. Und ich persönlich würde immer sagen, antisemitische Diskriminierung sollte jeden Menschen auf der ganzen Welt empören und nicht nur Deutsche. So, und das, die antisemitischen Ausschreitungen irgendwie auch gerade im Zusammenhang mit eben auch afroamerikanischen Befreiungsbewegungen, wie zuletzt Black Lives Matter, irgendwie zeigen, dass es in den USA große antisemitische Strömungen gibt, irgendwie, die dann wiederum hier auch importiert werden. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir versuchen, unsere Perspektive auf die aktuellen Ereignisse irgendwie ausschließlich aus der deutschen Geschichte irgendwie. Ich finde es offen gestanden in der aktuellen Konstellation interessanter oder auch wichtiger, sich anzusehen, wie bestimmte Teile der sich als woke oder progressiv verstehenden Linken ihre Haltung zu Israel oder zum Nahostkonflikt irgendwie entwickeln aus einem ganz starken anti-westlichen Affekt. Also das erklärt auch die sonderbare Faszination mit dem politischen Islam und dem islamischen Fundamentalismus irgendwie so, also woher kommt dieses... ist jetzt auch der Überdruss mit den Errungenschaften des westlichen Liberalismus. Das war natürlich immer ein linkes Thema gewesen. Also ich meine, die radikale Linke war natürlich nie auf der Seite der liberalen Demokratie. Aber es gibt doch gerade irgendwie auch ein ganz starkes, auch in diesen postkolonialen Kreisen, irgendwie so, dass wie hin zu Judith Butler, um daran irgendwie nochmal den Bogen zu schlagen, so dass irgendwie so die Dekolonisierung ist immer auch irgendwie eine Fundamentalkritik der Errungenschaften der westlichen Demokratien. Mhm. So. Und es gibt, wenn man sich da nochmal tiefer jetzt aus unseren akademischen Diskursen herausbewegt, auch wirklich erstaunliche, deswegen weiß ich auch nicht, ob man mit so Begrifflichkeiten wie links und rechts überhaupt noch weiterkommt in der Beschreibung der gegenwärtigen Lage. Also es gibt enorm einflussreiche Millionen von Followern, Politfluencer, die auf TikTok ihren jungen Followern erklären, dass erstens, warum die Israelis einen Genozid an den Palästinensern betreiben irgendwie, und deswegen alles Israelische und Jüdische bekämpft werden muss und warum Deutschland Krieg gegen Putin führt und eine sonderbare Konstellation aus Anti-Ukraine und Anti-Israel-Meinungen gerade. Ich glaube, das ist mir es ist einfach eine Lage, die sich weder aus der deutschen Geschichte noch aus der Geschichte der westdeutschen Linken erklären lässt, sondern es ist mir ein genereller, sich auch global durchsetzender, anti-westlicher Affekt, wo man dann fragen muss, wie kann man jetzt nach all dem, was auch vielleicht ne, in den Nullerjahren mit dem Irakkrieg der Westen an moralischem Kapital verspielt hat, wie kann man jetzt trotzdem dagegen die Errungenschaften der westlichen Demokratie, der liberalen Demokratie nochmal wieder in Stellung
bringen? Bin ich ganz bei dir und vielleicht, wir müssen ja auch jetzt abbinden irgendwann, aber trotzdem auch da und dann machen wir da gleich das nächste Ding aus. Ich würde sofort an dem Punkt nur eines ergänzen wollen. Gerade wenn du jetzt auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommst, kommen wir ohne die deutschen Befindlichkeiten nie aus.
Richtig.
Wenn wir auf der einen Seite sehen, dass in Ostdeutschland gerade zwei Parteien, die dezidiert für Waffen niederschreien, Frieden mit Putin und vergesst die Ukraine, über 50% in einem Land wie Brandenburg erzielt haben. Das heißt, es spielt das ungemein rein, aber ich bin natürlich trotzdem absolut bei dir und willst du mal deutlich zuspitzen. Du hast sogar fast gesagt, da finde ich erstaunlich, verteidige ich mal deinen Text noch vehementer. Dein Text, und das ist ja ganz der Impetus und der macht ihn so stark, ist ein Verteidigungstext der universalistischen
Linken. Ja, ja.
Genau, also weil du gesagt hast, die Kategorien, nein, die Kategorien verteidigst du. Und das finde ich so ungemein stark, weil du sagst, das, was gerade kippt im Diskurs der Butlers, der Dekonstruktivisten, der vermeintlich Nicht-Identitären, ist ein anti-universalistischer Diskurs, der die Qualität von Menschheit oder von Menschenwürde bei Habermas angelegt oder eben auch mal vielleicht im Originären bei Butler oder anderen vielleicht noch mehr, das wird gewissermaßen einem neuen identitären Denken geopfert. Insofern finde ich das gerade so stark. Du verteidigst ein eigentlich nicht-identitäres linkes Denken gegen die Verächter, die jetzt auf der Linken sind. Ja. Das steht natürlich in einer wahnsinnig aufgeklärten Tradition, die wirklich dann bei den Mutigen Anti-68ern zum Teil beginnt. Ich sag mal, Oskar Negt beispielsweise, ja, ein Mann, der vor kurzem ja noch gestorben ist, der ein Mutiger war, weil er sagte, ich gehe raus aus dem kollektivistischen Denken derer, die auf der Linken sogar der Meinung waren, wir können mit der RAF nicht brechen. Weil das sind unsere Genossinnen und Genossen. Es gab immer Menschen, die sagten, wir verteidigen gegen einen Irrweg, und das ist ja ein Begriff, den du Exot bringst, gegen den Bankrott einer Linken verteidigen wir die Linken und ihre Errungenschaften. Und das ist das Tolle deines
Textes. Und das ist jetzt wiederum das, was man, glaube ich, aus der Geschichte der westdeutschen Linken lernen könnte, auch in einem globalen Maßstab, also auch für die, also die linke Bewegung, wie sie sich jetzt in den USA etc. irgendwie so in diese identitäre Transformation ergeben hat. Es ist ja offensichtlich so, dass in der Geschichte der linken Bewegung immer wieder, speziell in Deutschland, das ist gerade schon erwähnt, irgendwie so ein antiautoritäres, anarchisch, libertäres Denken, wie das, was so aus den von den Gammlern der 60er Jahre dann so in die, ne, so dann so in die aus den Subkulturen der 60er Jahre kam, dass das dann völlig selbstverständlich umgeschlagen ist in
brutalsten Autoritarismus.
In brutalsten Autoritarismus, in den Flirt mit Mao, den man also bei Ulrike Meinhof, übrigens auch bei französischen Intellektuellen aus der Zeit
Absolut.
Findet, so, ne? Also gerade so, also wo dieser Umschlag aus dem Antiautoritären ins Autoritäre. Genau. So, und das sind ja immer aber auch dann Faszinationen mit Diktaturen gewesen, unter denen man nicht leben musste. Ja. Und das ist natürlich jetzt dem pro-putinschen Pseudo-Pazifismus jetzt auch wieder nicht unähnlich.
Absolut.
Also alle, die jetzt mir sagen, man soll wir sollen uns gegen Putin nicht mehr verteidigen oder die Ukraine nicht mehr gegen Putin verteidigen, möchten ja doch, würde ich mal unterstellen, jetzt unter seinem Regime selber auch nicht leben.
Absolut. Ist weit weg. Und wenn Oskar Lafontaine jetzt beispielsweise sagt, red den Ukrainern an, mach doch mal Zivilverteidigung.
Ja.
Da merkst du die Kaltblütigkeit. Das sollen mal die Waffenlieder machen, sollte man machen. Ihr könnt da mit den Russen umgehen, wie ihr wollt. Aber trotzdem, an der Sache hast du natürlich vollkommen recht. Das finde ich ja wunderbar, dass du die Franzosen nochmal erwähnst. Der Umschlag von Antiautoritärem in brutalst Autoritäres ist weit mehr als ein deutsches Phänomen. Hast du vollkommen recht. Und wir können sogar, jetzt will ich sogar mal ein bisschen versöhnerisch fast enden, mit Blick auf den Antizionismus jetzt gegenwärtig noch immer sagen, wir sind noch zum Glück weit entfernt von dem, was in den USA stattgefunden hat. Wenn du an das denkst, was in Boston, am MIT und anderen sofort stattgefunden hat, also Demonstrationen pro Hamas an den Unis. Ja. Also da sind wir zum Glück dann doch noch in einer, würde ich sagen, vielleicht auch als Erbe von einer gewissen Aufarbeitung im Folge von 68 doch noch verhalteneren Pro-Hamas-Bewegung. Du bringst ja deine Beispiele auch eben dann doch mehr Tariq Ali oder Judith Butler. Das ist immer noch ein Glücksfall. Insofern kann man noch ein bisschen dankbar sein, dass das Irresein da noch nicht so weit fortgeschritten ist.
Okay, dann war ich total spannend, euch zuzuhören und diese Debatten zu verfolgen. So, jetzt ganz am Schluss möchte ich nochmal anknüpfen an das, was ich am Anfang gesagt habe und diese Kaltblütigkeit oder diese Kälte, die dich vor einem Jahr so frustriert hat. Hat sich da irgendwas verändert? Hast du das Gefühl, dass die Debatten sich irgendwie bewegt haben?
Ja, ich meine, die Debatten haben sich natürlich bewegt, insofern, als es doch viel Rede und Gegenrede gegeben hat. Es ist aber auf der anderen Seite so, ich habe das Gefühl, dass ich so von aktivistischer Seite, gerade gestern gab es mal wieder Boykottaufrufe gegen die Berlinale, also und sehen wir den Strike Germany und wie diese Aktivistengruppen alle heißen. Ich habe gerade wieder auch diverse Boykottaufrufe zugespielt bekommen, wo kulturelle Institutionen in Berlin boykottiert werden sollen, weil sie von, wie es jetzt mittlerweile immer heißt, in diesen Pamphleten von Genocide Joe Cialo irgendwie finanziert werden, irgendwie der zusammen mit der CDU, das ist auch interessant, irgendwie so, das ist wirklich O-Ton aus diesen Aktivistentexten, zusammen mit der CDU eine faschistische Diktatur in Berlin errichten
möchte. George Jalloh ist der Kultursenator.
Von Berlin, genau.
Die nicht aus Berlin sind.
So, also es gibt eine wirklich, also was den Ton dieser Pamphlete angeht, irgendwie eine extreme Radikalisierung. Das ist vielleicht nur eine kleine Gruppe, irgendwie, aber die militarisiert und radikalisiert sich so. Und das ist irgendwie für mich sehr, sehr unbehaglich, wenn diese Entwicklung so weitergeht, also an wie weit diese Gewaltspirale gedreht werden soll. So, und da bin ich tatsächlich momentan nicht sehr optimistisch.
Jens Balzer, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, war toll.
Albrecht von Lucke, danke. Dass du auch Zeit hattest.
Danke.
Ihr hättet wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weitergeredet, aber vielleicht schaffen wir das nochmal, euch zusammenzubringen zu einem anderen Thema. Und herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.